Genau. Jetzt habe ich wieder eine Predigt vorbereitet. Das heißt offene Fenster. Also, jawohl. Also, ihr merkt, es tut gut. Also, es tut gut, wenn, ja, was macht der Deutsche, wenn er eine schlechte Nacht hat und kann nicht schlafen? Er reißt das Fenster auf, kommt die frische Luft rein, legt sich ins Bett, dann schläft er wieder tief. Und ja, es tut gut. Und zu dem Thema, also eigentlich dieses Thema ist schon vor einiger Zeit irgendwie in meinem Herzen geboren. Da gab es eine Zeit, wo jeder zu Hause bleiben musste. Man durfte sich nicht mit beliebig viele Leute treffen. Jetzt kann man das Fenster tun. Ich glaube, Symbolkraft hat genug gehabt. Vielleicht hat er auch was gebracht. Genau. Jeder musste zu Hause bleiben, also Kontakte waren eingeschränkt. Und da hat man gesehen, oh, jetzt kann ich mich mit dem X oder Y nicht mehr treffen. Manche Gottesdienste sind sogar abgesagt worden. Also das war schon eine harte Zeit. Und da hat man gemerkt, worauf kommt es an? Okay, derjenige oder diejenige sind nicht mehr da, um mir Mut und Stärke zu geben, um mich zu ermutigen und so weiter, könnte man vielleicht übers Telefon machen. Aber da hat man gesehen, ich bin eigentlich total auf Gott angewiesen. Und da hat man gemerkt, wie wichtig ist diese ganz persönliche Beziehung und Kontaktaufnahme zu Gott, weil da war man halt alleine. Ne? Also manche Leute haben leider in dieser Zeit liebe Menschen verloren. Das war schlimm. Das war schlimm. Also Uschi und auch der Papa von Schneller, genau. Also war brutal. Also schlimm für sie. Und es hat einfach gefehlt, diese Gemeinschaft. Und dann hat man gemerkt, diese persönliche, ganz persönliche Beziehung zu meinem Gott, ganz wichtig, diese Kontaktaufnahme. Deswegen das Thema offene Fenster. Und ich habe so ein paar Sachen da drauf zusammengebastelt. Viele Fenster, Windows-Fenster habe ich aufgemacht. Und unter anderem habe ich so auch einen Hinweis versteckt, Daniel 6,11. Und das ist unser Bibelvers für heute. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Daniel 6,11. Also kurz zu dem Edikt. Daniel war Diener am Hof des Königs Babylons, und er hat so ein paar Leute, die waren sehr neidisch auf ihn, weil er es doch in der Hierarchie ganz oben geschafft hat, und er hat gesagt, wie können wir Daniel irgendwie zu Fall bringen oder wie können wir es machen, dass er nicht mehr so angesehen wird beim König. Da haben sie sich gedacht, okay, da muss irgendwas mit seinem Glauben zu tun haben, da vielleicht können wir was finden. Und diese Nicht-Gönner haben geschafft, den König zu überreden, hey, gib mal einen Befehl, dass für die nächsten 30 Tage niemand mehr zu irgendeinem Gott betet, außer zu deinem Gott. Ja? Also Babylone haben Götzen angebetet, Daniel wollte das nicht. Und das ist halt der Kontext. Also für 30 Tage lang sollte Daniel nicht beten. Ja, sein Brauch aber war, dass er dreimal am Tag, der fiel vor seinen Knie und er betete und dankte Gott. Was mir so sehr stark imponiert hat, war, dass Daniel nach Jerusalem das Fenster aufgemacht hat. Wenn ich in seine Stelle gewesen wäre, ich hätte keine Lust, das Fenster nach Jerusalem zu öffnen, weil dann diese Richtung hätte mich erinnert an eine ganz schlimme Zeit im Jahre 586, wo die Babylonier Israel überfallen haben und ganz viele Sklaven genommen haben. Und ganz schlimm, die haben Jerusalem komplett zerstört, in Brand gesetzt und sogar der Tempel, der war nicht mal da. Und dennoch, dieser Daniel, der öffnet das Fenster Richtung Jerusalem. Und ich frage mich, was war in seinem Herzen? Wenn er sich erinnert, ja, diese Leute, für die ich jetzt kostenlos arbeite, die haben mein Volk niedergemetzelt. Also das war seine Situation. Das Land wurde angegriffen, das Volk zum Teil niedergemetzelt. Viele wurden als Sklaven nach Babylon deportiert, er selbst auch. Jerusalem und sogar der Tempel sind ein Trümmerhaufen und Daniel ist auch dabei, in der Löwengrube geworfen zu werden, weil er mit dieser Betterei nicht aufhören will. Ja, also das war seine Situation und dennoch, er öffnet die Fenster in Richtung Jerusalem, der betet zu seinem Gott und er hat auch Gründe zum Danken. Ich hab auch gedacht, was gibt es da noch zu danken? Sklave, dein Land ist zerstört, Wirtschaft ist am Boden, Dienste im Tempel können nicht mehr stattfinden, also das ganze soziale Leben, religiöse Leben ist wirklich lahmgelegt. Und der findet Gründe, Gott zu danken. Und bleibt so stur bei seiner Meinung, okay, es ist zwar ein Gesetz da, ich soll nicht zu meinem Gott beten, aber damit kann ich nicht aufhören. Und ihr kennt ja den Spruch, Gebet ist die Atmung der Seele. Und wie kannst du einem Mann Gottes, einer oder einer Frau Gottes, wie kannst du es verbieten, nicht zu atmen? Gebet ist die Atmung der Seele. Man kann nicht aufhören zu atmen. Ein geistlicher Mensch, eine geistliche Frau, ein geistlicher Mann, die können mit dem Beten einfach nicht aufhören. Und das hat ihm zu einer echten Schwierigkeit gebracht. Also der hat ein echtes Problem. Also die Löwen, die sind hungrig und dennoch greifen Daniel nicht an. War das irgendein Trick oder waren sie satt? Nein, weil danach, als Beweis, dass die Löwen richtig hungrig waren, seine Nichtgönner und ihren Familien wurden zu den Löwen geworfen und die haben nicht mal den Boden richtig berührt und da waren sie schon Sandwich. Also die waren schon gefressen. Also kein Trick. Aber warum hat Daniel das geschafft? Warum? Was hat ihn am Leben gehalten? Eben diese enge Beziehung, diesen engen Austausch mit Gott, dreimal am Tag beten. Also es ist kein Vorschlag, wie ihr es machen müsst, wann ihr machen müsst. Aber der Typ, der war einfach so. Der konnte nicht aufhören, diese Gemeinschaft mit Gott zu beten. Gebet ist total wichtig. Wenn deine Seele gesund sein soll, dann musst du beten. Wir müssen beten. Und ich kann mir kaum vorstellen, einer, der vom Neuen geboren ist, einer, der Jesus in sich hat, der betet einfach, der kann nicht anders. Also es ist ganz normal wie die Atmung. So, nächste Folie. Genau. Es war durch Gebet, also dieser Austausch mit Gott, dass Daniel seine Identität nicht verliert. Also was der König von Babylon gemacht hat, der hat die guten Leute verschleppt, der hat gesehen, da gibt es Potenzial, der hat denen neuen Namen gegeben, der hat sie gezwungen, gewisse Bräuche zu respektieren oder einzuhalten und dennoch dieser Daniel, der hat täglich diesen Austausch mit seinem Gott, der richtet sich nach Jerusalem, der weiß, da ist meine Heimat, da ist mein Gott, da ist der Ort, wo ich so gerne Gott angebetet habe und das hilft ihm dabei, seine Identität nicht zu verlieren. Er weiß, er ist ein Jude, er gehört zum Volk Gottes und egal, was ihr mir Babylonier anschwätzt oder was ihr mich zwingt zu halten, nee, das mache ich einfach nicht mit. Und deswegen ist er auch keine Kompromisse eingegangen. Er lehnt Königsessen ab. Ihr wisst ja die Story, also ich empfehle euch ganz herzlich, jung und alt, liest Daniel, wunderbare Story, wunderbare Geschichte. Die sollen von dem Essen, was der König gegessen hat, ich habe keine Ahnung, Spanferkel, Spare Ribs, und Daniel sagt, ich bin ein feiner Jude, ich könnte niemals Schwein essen. Also der überredet diesen Caterer von König, sagt, bitte lass mich das essen, was ich weiß, dass es gut für mich ist, und der ist halt vegetarisch, das ist auch ganz okay. Er hat sich nicht verunreinigt. Es war Gebet, das ihm geholfen hat, so einen harten Standpunkt und Treue gegenüber seiner Religion, seinem Gott. Er macht keine Kompromisse. Wieso? Dieser Mann betet. Es ist ein Mann des Gebets. Das ist das Gebet, das ihm hilft, Träume zu deuten, diese enge Beziehung und Austausch mit dem Gott, mit seinem Gott. Er rettet dadurch auch Leben. Ihr wisst, der König hat einen Traum, der bringt seine ganzen Zauberer, Weisen und Deuter zusammen und sagt, jetzt, ihr solltet meinen Traum deuten. Und wenn ihr es nicht schafft, dann war es das. Ja? Also hinrichten. Und Daniel, der Mann des Gebets, Gott offenbart ihm, der macht den König ein bisschen schlauer und er rettet die anderen weisen Kollegen, die Ratgeber. Und das war das Gebet, dieser enge Austausch mit Gott, was ihn vor diesen hungrigen Löwen bewahrt hat, gerettet hat. Er wird nicht gefressen, Gott hat einen Engel geschickt und hat das Maul von den Löwen zugehalten. Und das ist durch Gebet, also dieser Mensch, der war einfach fantastisch, vorbildlich. Er überlebt mehrere Tyrannen. Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Kyros. Der ist eine ganz oberste Etage in der Regierung. Das ist ein Jude, der hartnäckig hält an seiner Religion und sagt, ja, mache ich nicht mit, müsst ihr respektieren. Und der ist ganz oben und er überlebt all diese Herrscher. Fantastisch. Also das macht mir persönlich Mut und sollte euch auch Mut machen, egal wer in Berlin oder in Straßburg oder Brüssel sitzt oder Genf bei United Nations, egal wer da sitzt, wenn wir diesen Austausch mit Gott haben, wenn wir eng an Gott halten, wir werden all diese Leute überleben, egal ob sie uns wohl oder nicht wohlgesinnt sind. Wir werden sie alle überleben, weil wir an unserem Gott halten und diesen Austausch haben. Es ist Gebet und diese Beziehung zu Gott, dass er Daniel sehr genaue Zukunftsvisionen bekommt. Er hat diese einfach fantastische, umwerfende Prophezeiung über das Kommen des Messias, und er sagt auf dem Tag genau, wann der Messias hingerichtet wird. Das müsst ihr euch vorstellen. 500 Jahre vor Christus. Wer schafft das? Auf dem Tag genau. Ja, er beschreibt das Kommen des Messias, wann und wie und so weiter. Und er verliert nie die Hoffnung. Es ist Gebet, es ist dieser Austausch, es ist dieser Atem und diesen Austausch mit Gott, das ihn dabei hilft, die Hoffnung nicht zu verlieren. Ich weiß nicht, wenn wir machen ja das Fenster auf Richtung Jerusalem und wenn wir hören, was da so passiert, ja, boah, das tut schon weh. Oder weiter in die andere Richtung, ja, die Länder, die sich jetzt im Krieg befinden, wir machen die Fenster auf und denken, ah, nee, was wird aus dem? Aber dieser Mann Gottes verliert nie die Hoffnung, egal was in seiner Gegend passiert, auch wenn sein eigenes Land in Trümmer liegt und der Tempel in Trümmer liegt, der gibt die Hoffnung nicht auf. Er schätzt diese Zeit mit Gott, diesen Austausch. Ja, was passiert beim Atmen? wir nehmen gute Stoffe ein und wir scheiden schlechte Stoffe aus. Ja? Und Gebet ist einfach diese Atmung der Seele. Das trägt zu unserer geistlichen Gesundheit. So, jetzt so eine ganz pauschale, aber schockierende Wahrheit. Gott antwortet immer Gebete. Also er hört alle Gebete, er antwortet immer die Gebete. Und seine Antwort ist ganz simpel. Ja? Seine Antwort kann ja sein, seine Antwort kann nein sein und die andere Antwort kann später, noch nicht. Die Zeit ist noch nicht erfüllt. Aber eine Antwort, Gott hört und antwortet immer Gebete. Man spricht so über Erfüllung, Gebete, er hörte und erfüllte Gebete, aber Gott antwortet immer Gebete. Ich bin froh, dass Gott manche meiner Gebete nicht erhört hat oder dass er Nein gesagt hat. Ich bin echt froh. Und ich glaube, wenn ihr an eurem Leben zurückblickt, dass ihr merkt, boah, Gott sei Dank, Gott hat diesen oder der eine Gebet nicht geantwortet. Manche Gebete sind Erhörungen, sind ja noch unterwegs. Ja? Also auch so fand ich sehr gut diese Verheißungen Gottes über bestimmte Gebiete in Israel. Ja? Das ist der Wille Gottes und die sind noch unterwegs. Die werden sich erfüllen. Und interessant ist, dass Gott uns ermahnt und sagt, betet dafür, dass es in Erfüllung geht. Wie und welche Mechanismen funktionieren oder was das Gebet oder die Gebete wirken und wie sie wirken, das weiß kein Mensch. Aber Gott sagt, betet dafür. Wie? Lass das meine Sache sein. Ihr sollt dafür beten. Was ein sehr wichtiger Punkt dabei ist, zu verstehen, Gott ist keine Energie ohne Verstand und Weisheit, die wir nach Lust und Laune steuern können. Also stellt euch mal vor, dass Menschen, die weniger oder mehr gut gemeint sind, irgendwie irgendwelche Formel finden, um Gott zu steuern oder so diese Energie zu steuern. Das wäre, also wirklich, stellt euch an all die Leute, die mich nicht mögen, Herr, mach das und das in seinem Leben. Keine Ahnung, vielleicht würde ich unter einer Brücke schlafen oder was auch immer. Ich weiß nicht, was die Leute mir wünschen oder nicht wünschen. Aber stellt euch mal vor, dass Gott wirklich jeden Menschen dass die Menschen einen Mechanismus finden, um geistlich irgendwas in Gang zu setzen, dass es dann in Realität kommt. Boah, da sind wir arm dran. Aber Gott sei Dank ist es nicht so. Wir haben einen persönlichen Gott. Also selbst wenn ich es so formuliere, Gottes Verstand, also wir Menschen haben Verstand, aber wir versuchen, menschliche Sprache auf Gott irgendwie zu übertragen. Aber Gott, unsere Worte, die sind einfach arm. Gott hat viel mehr als einen Verstand. Gott hat viel mehr als Weisheit. Die Worte, die können nicht fassen, was Gott alles ist und wie er denkt und seine Gedanken. Boah, das ist Wahnsinn. Also deswegen wollte ich erklären, wie wir Worte auf Gott anwenden und dennoch nicht ganz beschreiben, wie Gott ist. Ja? Und finde ich eine tolle Sache, dass Gott manche Gebete nicht erhört hat und manche geantwortet hat. So, um ein bisschen mehr Einblick zu bekommen oder ein bisschen mehr zu verstehen, was wir eigentlich durch Gebet wollen oder wie es alles funktionieren soll. Der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes, Römer 12, 2, das kennt ihr ja, den Bibelvers. Also, wie ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes, gut, der Gute, der ist wohlgefällig, der ist angenehm, ja, und vollkommen. Da gibt es nichts hinzufügen und auch nichts rauszunehmen. Dann mein Wille, ist mein Wille immer gut, Ist mein Wille immer wohlgefällig? Ist mein Wille vollkommen? Und die Antwort ist nein, auf gar keinen Fall. Und ich versuche manchmal durch Gebet das, was ich will, aber was, wenn ich ein Krimineller oder ein schlechter Mensch bin, aber auch so, wie ich gerade bin, mir fällt so viel. Ich bin ein schwacher Mensch. Ich denke nicht immer das Gute. Ich will nicht immer das Gute. Und stellt euch mal vor, ich versuche durch Gebet jetzt mit meinem Willen, ich sage, Herr, mach das und das und das. Also weil ich meine Vorstellungen, mein Wille irgendwie denke, oh, das ist eine gute Idee, Gott. Was hältst du davon? Ja? Und manchmal habe ich, für mich selber habe ich gemerkt, mein Wille, manchmal, der streicht so ganz wenig so an Gottes Wille. Ja? Und da sagt Gott, oh, Tiberio, wir stimmen nicht überein. Ja? Und mein Wille ist gut und vollkommen, dein Wille ist nicht gut und vollkommen. Also das ist schon eine Sache beim Beten. Ja? Also wir finden viele Ideen super, wir finden viele Gedanken wunderbar und wir sagen Gott, ich habe eine Idee, du sollst das und das und das und das tun, ja? Und Gott, sagen wir mal so, metaphorisch sagt, er kann nur mit dem Kopf schütteln. Er sagt, wenn ich das jetzt erfüllen würde, wo wird die Welt sein, ja? Und was ich noch ein bisschen eine Unterscheidung machen kann, es gibt einen allgemeinen oder einen generellen Wille Gottes, zum Beispiel, Gott will, dass jeder zum Erkenntnis kommt. Gott will oder wollte, dass Jesus in der Welt kommt, dass er Menschen rettet. Es ist der Wille Gottes, dass du gerettet bist. Es war der Wille Gottes, dass Jesus so einen grausamen Tod stirbt, damit du geheilt und gerettet wirst. Petrus, wo er gehört hat, Jesus hat gesagt, ich gehe nach Jerusalem und ich werde sterben und ich werde verraten und ich werde sterben. Petrus hat gesagt, bloß nicht, Herr. Was wäre, wenn Gott diesen Wunsch Petrus erfüllt hätte? Da gäbe es keine Rettung mehr. Ne? Und es ist so ein ganz grober Beispiel, aber Jesus hat gesagt, hey, das, was du willst, ist nicht von Gott. Das werde ich auf jeden Fall nicht erfüllen. Ich muss sterben. Ich will diese Menschen, die in den Jahrtausenden, nach Jahrtausenden immer zu mir kommen werden, ich werde für sie sterben und jeder, der mich annimmt, der wird gerettet werden. Und der generelle Gotteswille, ja, eins davon ist, dass du gerettet wirst oder dass du zum Erkenntnis kommst. Das ist generell gültig für jeden. Also Gott will dich. Also jetzt ist die Sache, was sagt dein Wille? Willst du Gott auch? Willst du gerettet werden? Es ist ganz wichtig, dass du für dich persönlich diese Frage beantwortest. Dann der Wille Gottes, da gibt es einen generellen, ja, Errettung, Erkenntnis, dass Gott sich verherrlicht. Und es gibt einen spezifischen Wille Gottes nur für dich persönlich. Also Gott hat spezifisch für dich irgendwas sich ausgedacht, das ist sein Wille. Der will dich zu irgendwas berufen, der will dir eine Aufgabe geben oder was auch immer. Der will, dass du ja, Küchensuppe machst für die armen Leute oder was auch immer. Aber das gilt nur für dich und das musst du im Willen Gottes entdecken, nachdem du den generellen Willen erfüllt hast. Zu ihm zu kommen und gerettet zu sein, da musst du diesen spezifischen Gotteswille für dich entdecken. Und dieses spezifische Wille Gottes nur für dich, das musst du selber entdecken und gilt natürlich nicht für alle. Gott will nicht, dass jeder Küchensuppe für die Armen macht, sondern nur du, okay? Also Spaß. Was auch immer. Oder das wäre richtig traurig, wenn alle Lobpreiser wären oder keiner mehr betet oder das ja. Oder dass wir so glauben, ja, jeder muss genauso ticken sein wie ich selber. Genau. Und das ist wieder so eine Sache, wie steht mein Wille zu Gottes Wille? Und das können wir im Gebet entdecken. Manchmal streift unser Wille, geht im Einklang mehr oder weniger mit dem Gotteswille. Und ich wiederhole mich nochmal, Gottes Wille ist vollkommen. Gottes Wille ist vollkommen. Kann sein, dass er einen oder einen anderen Wunsch von dir ablehnt, aber der macht das, weil er, der kann das Vollkommene nicht kaputt machen. Und manche Wünsche von uns würden uns sogar schaden. Und das will Gott nicht, weil er dich so sehr liebt. Und deswegen sagt er ja, nein, später. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen den Idealfall grafisch dargestellt mit einem passenden Bibelvers. Ich will nicht einfach nur Sachen erfinden oder wow, ich habe eine coole Idee und mache eine Predigt daraus. Nein, ich muss immer einen passenden Bibelvers dazu geben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Aber es ist ganz cool und interessant. Also wenn mein Wille, sagen wir mal so, in Gottes Wille übereinstimmt, wenn Gottes Gedanken, ich bin so durchdrängt von Gottes Gedanken, durch Gebet, dass ich bete, was Gottes Wille ist, vollkommen. Ja? Also das wäre ein super Idealfall, das wünsche ich jedem von uns und mir selber auch. Und ihr merkt, sehr schön, also bei uns in christlichen Kreisen, sagt, ohne Wenn und Aber und Gott bedingungslos. Und ich versuche ihn immer so Superlativen zu benutzen. Und ich habe in der Bibel einen Haufen Wenns und Aber entdeckt. Und ein Wenn ist da. Ja? Wenn ihr in mir bleibt. Also das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass du nicht in ihm bleibst oder dass ich selber nicht in ihm bleibe. Also wenn ich in Jesus bin, und seine Worte in mir bleiben. Also das heißt, ich bin so voll von Gottes Wort und Gottes Wort hat mein Denken so geformt und ich in Jesus bin, natürlich werde ich in Gottes Wille beten. Wenn ich aber nicht in Jesus bleibe, wenn die Welt da draußen mein Denken geformt hat, da kann ich Gott den ganzen Tag nach einem Ferrari bieten, ich werde es nicht kriegen. Ich stell mal vor, du kniest, dann gehst vor dein Knie dreimal und Ferrari, Herr, gib mir den Ferrari, ich will das unbedingt haben. Und dann kommt der Heilige Geist zu dir und sagt, was ist mit deinen Kindern? Willst du, dass deine Kinder verloren gehen? Willst du, dass dein Nachbar verloren geht? Willst du, dass dein Arbeitskollege in Unwissenheit bleibt und für immer verloren geht? Und dann denkst du, oh ja, nee, was mache ich mit dem Ferrari, wenn meine Kinder alle Sprit für die Hölle werden? Das ist uncool. Also, was ist wirklich wichtig? Oder was ist Gottes Wille? Gottes Wille, dass jeder zur Erkenntnis kommt und Gottes Wille ist, dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden. Und dann denkst du dann im Gebet, boah, das ist seine edle, viel höhere Aufgabe mit Ewigkeitswert. Herr, was soll ich mit dem blöden Ferrari machen? Ich kann da nicht mal den Ölwechsel bezahlen oder den Kundendienst. Das wäre eine Last, wirklich. Das wäre eine Riesenlast, wenn du irgendwas Extravagantes wünschst, was du eigentlich nicht brauchst. Ja? Und wenn aber wir eine Leidenschaft entwickeln und Gottes Gedanken unsere Gedanken werden, ja, durch diese dreimal das Fenster offen machen und Gemeinschaft mit Gott haben, dann denken wir und ticken wir anders. Was ist wirklich wichtig? Was hat Ewigkeitswert? Und unser Leben ist brutal kurz, um uns mit Schrott zu befassen. Also, wenn ich Tag und Nacht flehe für meinen Nachbar, vor Gott oder für meinen Arbeitskollegen oder für meine Kinder, das sagt Gott, ja, das ist mein Wille, das will ich. Ich will dass meine Leute, dass meine Kinder, dass bestimmte Personen, die ich auf dem Herzen habe und für sie bete, ich will, dass sie gerettet werden. Dann sagt Gott, ja, ich will das auch. Ich will das auch und das kann Gott erfüllen. So, selbst Jesus, wo er gebetet hat, der war in dieser Spannung drin. Ja? Also er ist im Garten, kurz bevor er gekreuzigt wurde. Er weiß, was auf sich zukommt. Und dieser Schmerz irgendwie sich mit dem ganzen Mist der ganzen Welt sich auf sich zu laden und so grausam zu sterben, es hat ihn dazu gebracht, dass er Blut aus seinen Schweißdrüsen rauskam. Also er hat Blut geschwitzt. Und dann sagt er, ja, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, würde ich mich freuen. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also er betet in diesem Gotteswille. Das war Folter, was vor ihm stand. Das war etwas unheimlich grausam. Und dennoch, der schreckt nicht zurück. Wenn das Gottes Wille ist, dann gehe ich, dann mache ich das. Weil ich weiß, das wird eine Riesenfrucht haben, dass Milliarden und Milliarden von Menschen gerettet werden und Zugang zum Vater haben werden. Also dein Wille geschehe. Also selbst Jesus bittet, dein Wille geschehe. Da fand ich auch diesen spontanen Vater unser von heute, fand ich wunderbar. Ja? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist wieder, wenn die Jünger Jesu ihn fragen, Herr, lehre uns zu beten. Also beten, richtiges Beten will auch gelernt sein. Gut, es kann mit einem Übergabegebet anfangen. Herr, ich komme in meinem Herz, ich gehöre dir, danke, dass du meine Sünden vergeben hast. Und dann entwickelt sich mehr und mehr ein Lebensstil, in Gottes Wille zu beten und immer mehr nach dem Gottes Wille zu beten. Ja? Dein Wille geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir Vater unser ganz genau studieren und lesen, dann merken wir, ja, für uns selber bitten wir um Brot und ja, Vergebung, dann gute Beziehungen miteinander. Vater unser fokussiert sich nicht zu sehr auf materiellen Sachen. Also täglich Brot, jeden Tag gib mir das Brot und sonst eigentlich nicht viel, sondern es geht immer um Gott, es geht um Beziehungen untereinander und nicht um Ferraris. Genau. Also Lukas 22, 24, Matthäus 6, 10 und jetzt 1. Johannes 5, 14. Und das ist die Freimütigkeit, die wir in ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Also in dieser ja, unangenehmen Wenns in der Bibel, ja. Wenn wir gemäß seinem Willen beten oder bieten, wenn. Aber gibt die Situation, wenn wir nicht gemäß seinem Willen bitten. Aber er sagt, habt Vertrauen, wenn ihr in seinem Willen bittet, dann hört er das, er will es auch erfüllen. Und er wird in seinem vollkommenen Willen das Beste für dich machen. Ich habe schon, wie jeder andere von uns, habe schon meine Ambitionen und Pläne gehabt. Und irgendwann mal habe ich alles umgeschmissen. Ich habe gesagt, Herr, mach du deinen Willen. Ich habe keine Ahnung, was das Beste und das Vollkommenste für mich ist. Dein Wille soll geschehen. Und das ist so befreiend. Das ist so befreiend und so gut für jeden von uns. Gott hat wirklich die besten und vollkommensten Gedanken für dich, was du dir jemals denken könntest. Genau, also wieder, wenn wir in seinen Willen bitten. Ja, er hört uns. Dann, so. Genau, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jakobus 4, 15. Wenn dein Kind dich bittet, Papa, darf ich mit der Rasierklinke spielen oder darf ich, keine Ahnung, die Axt nehmen, einfach so in meinem Ranzen, ich brauche es für Kindergarten. Sagst du? Ja, mein Sohn, zeig's allen. Ja? Nein, ja, auf jeden Fall nicht. Und diese Haltung, also ich glaube, zum Gebet und diesen offenen Austausch mit Gott gehört ganz viel Demut. Wenn der Herr will und wir leben, wollen wir das oder das tun. Das ist aus Jakobus Brief. Und der sagt auch, der hat, glaube ich, ganz am Anfang hat ein Bibelvers, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber er sagt, ihr kriegt, weil ihr nicht bittet, und wenn ihr bittet, ihr verlangt oder ihr betet mit dem bösen Gedanken, um es für eure Lüste zu verschwenden. Also es sind harte Worte, und ich glaube, ganz am Anfang des Kapitels, da geht es um Streit unter Christen. Es gibt jeder beißt jeden und jeder will dem anderen zeigen und so weiter. Stellt euch mal vor, eines Tages bete ich, ja, Herr, du sollst mich, keine Ahnung, ungefähr so toll machen wie Benny Hinn oder irgendein Televangelist, so Superprediger, der vor Tausenden von Menschen predigt und Fernsehsendungen hat, mit dem Gedanken, ich habe jahrelang im Christuszentrum gepredigt, aber das war so wenig da. Aber Herr, mach mich so stark. Ich will, dass die im Christuszentrum endlich mal kapieren, was sie an mir hatten. Stell dir das mal vor, das ist absurd, das ist ein richtig komischer Gedanke, ja, wo wenn ich so denken würde, dann würde mir ganz viel Demut fehlen. Also muss ich ehrlich sagen. Und manchmal viele Sachen, was ich auch von Gott bitte oder was auch andere bitten, sind irgendwie mit dem Gedanken, ich will endlich mal allen beweisen, was ich kann und was sie an mir haben. Oder ich will, wenn Gott mich segnet und das bekomme, was ich von ihm verlange, dass alle hinauf zu mir schauen und sagen, wow, dass wir alle bewundern. Wir wollen, manche Gebete bitten wir Gott zu Gott, um irgendwie jemandem was zu zeigen, wie besonders und wie toll wir sind. Ja? Und gut, ich stelle euch das nicht unter, aber ich habe vielleicht früher manche Gebete auch so gebetet, also nicht so, also das war extrem, was ich als Beispiel gegeben habe, aber irgendwie, das kommt aus einem Mangel. Man fühlt sich nicht angenommen, weil man will immer jedem alles beweisen. Ja? Und Herr, deswegen will ich das tun oder gib mir das. Genau. Aber diese Haltung finde ich sehr wichtig für uns Christen. Wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Oder wenn der Herr will, soll er uns segnen oder soll er uns in Schlüsselpositionen reinsetzen oder was auch immer. Oder soll aus uns allen Superprediger machen, Televangelisten, die ganz viel Geld verdienen und mit den Jets durch die Welt reisen. Wenn der Herr will und wir leben. Aber bei manchen von Televangelisten habe ich meine Zweifel, dass Gott das wirklich will. Okay. Dann ja, ist dieser Wille Gottes und das ist mein Wille und es soll miteinander im Einklang sein. Und dann denkt man, ja, wenn sowieso Gottes Wille das ist und so einigermaßen vorprogrammiert, warum sollen wir überhaupt noch beten? Ja, weil das ist Gottes Wille wird geschehen. Ja? Wir sind vom Wort Gottes ermahnt und ermutigt, ja, wir sollen beten. Und ich habe hier den Beispiel von Jakobus 5,16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also für die Kranken. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also was sagt uns das? Können wir Gottes Wille verändern durch unseren Gebete und durch unseren Willen? Niemals. Aber unsere Gebeten können Situationen und Umstände verändern. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Also es kann, das Gebet wirkt was. Das könnt ihr euch darauf verlassen. Wir haben diese Verheißung Gottes, das Gebet vermag viel. Eines Gerechten, das heißt, du bist schon in der Familie Gottes, du bist schon in Christus. Es ist nicht das Gebet eines, was auch immer, einen Drogenabhängigen, der Gott bittet, Herr, schenk mir heute meine Dose, damit ich mich wieder besser fühle. Ja? Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir sollen immer beten, wie das wirkt, was es macht, wie weit in Gottes Wille wir unterwegs sind in unsere Gebete, das entdecken wir selber. Und manchmal knien wir vor Gott, wir gehen mit manchen Gedanken zu Gott und wir bringen uns und wir stehen mit anderen Gedanken auf, wo Gott, der Heilige Geist, uns ein bisschen unsere Absichten und manchmal auch unsere Worte ein bisschen korrigiert und sagt, du sollst das beten oder du kniest mit deiner Haltung und stehst auf mit deiner anderen Haltung. Das ist dieser offene Austausch mit Gott. Betet ohne Unterlass, 1. Thessalonicher 5,17. Und Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Es war dieses Gleichnis, wo die Witwe immer vor dem ungerechten Richter geht und sagt, verschaffe mir Recht, verschaffe mir Recht. Ich weiß, dass du korrupt bist und dass du Geld von mir haben willst, um mir Recht zu schaffen. Ich habe kein Geld, also verschaffe mir Recht, verschaffe mir Recht. Und irgendwann mal der Richter sagt, boah, die nervt die Frau. Also ich werde ihr Recht verschaffen. Es ist nicht so bei Gott, dass wir ihn nerven. Gott ist niemals von uns genervt, wenn wir ihn ständig und ohne Unterlass beten. Er nimmt sich Zeit für uns. Es ist aber wichtig, dass wir dranbleiben im Gebet. Und wir wissen nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Und ich glaube, diesen Austausch mit Gott beim offenen Fenster wird immer mehr in unseren Gedanken, in unseren Herzen wirken, dass wir in seinem Willen beten und dass wir ganz viel Freude haben, wenn Gott unsere Gebete erhört. Ich glaube, das war's, oder? Nee. Noch ein Schlusswort, jetzt bin ich fertig. Gebet ist mehr als nur Kommunikation. Kommunikation, ja, Herr, da ist die Liste, mach es. Ja? Nee, Gebet ist mehr als nur Kommunikation. Es ist frische Luft für die Seele, ein Austausch im Vertrauen mit dem allmächtigen Gott, eine Gelegenheit, unseren Willen neu zu kalibrieren. Also, ich will Dinge, aber die sind nicht immer nach dem Willen Gottes und meine Dinge, mein verstelltes Gebetsleben, ich nehme manche Dinge vielleicht nicht so wahr, wie Gott sie wahrnimmt. Und ich weiß, also ehrlich, wie viel wissen wir nicht? Und das Traurige ist, dass wir nicht mal wissen, was wir nicht wissen. Ja? Aber Gott weiß es ja alles. Ja? Und anhand von seiner Weisheit, anhand von seinem guten und vollkommenen Wille, so wird er agieren. Und deswegen im Gebet, Herr, wo liege ich falsch oder wofür soll ich genauer beten? Oder das sind meine Gedanken und danach kann sein, dass der Heilige Geist dir andere Gedanken gibt und dein Gebet verändert. Wir haben auch diese Verheißung, dass wir in unserer Schwachheit, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist, der vermittelt unsere Gebete mit Seufzen an Gott. Und ich habe mir auch manchmal vorgestellt, ich bete eins und bei Gott kommt was anderes an, weil der Heilige Geist sagt, nee, du brauchst was anderes. Dass der Heilige Geist meine Gebete sabotiert und sagt, wirklich, du brauchst das nicht. Glaub mir, das brauchst du nicht. Ja, und genau, also ich fand das eine richtig fancy Idee, eine Gelegenheit, unseren Willen neu zu kalibrieren, dass mein Wille im Einklang mit Gottes Wille ist und auch, dass ich so bete. Und der letzte Punkt, Gebet ist ein Lebensstil, das heißt nicht, ich rolle meinen Teppich an der Kreuzung und fünfmal pro Tag, nee, ich kann auch ganz normal auf der Straße laufen und im Gedanken und in meinem Herzen richtig gebete zu Gott. Oder ich gehe mit dem Hund spazieren. Oder ich fahre den LKW oder ich bin beim Einkaufen. Ja? Es ist nur vielleicht komisch, wenn du an der Kasse bist und die Verkäuferin fragt dich, Karte oder Bar, und du sagst Amen, weil du gerade im Gedanken bist mit deinem Gott. Ja? Also es hat schon Grenzen und man kann nicht immer überall alles umsetzen. Genau. Ja, also vielen Dank. Ich würde mich sehr, ich wäre richtig traurig, wenn wir diese Wichtigkeit des Gebets unterschätzen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns Zeit nehmen, Frühstücksgebet mit Uschi oder andere Gebetsveranstaltungen, wenn wir da fernbleiben. Ja, also je nach Möglichkeit, das ist auch ein Kampf, da hinzugehen, und man muss sich Zeit nehmen und vielleicht ein bisschen Sprit verkrachen. Aber Gebet, wir haben gemerkt, wie wichtig war für Daniels Überleben in Babylon, in der schlimmsten Situation, dieses ständige Beten. Und auch wenn er zu Löwen geworfen wurde wegen Beten, der hat gesagt, ja, dann werde ich halt. Aber er hat nicht aufgehört zu beten. Ich würde mich auch freuen, das ist halt nur ein Vorschlag, auch beim Kaffee und Trinken, wenn wir draußen sind, wenn einer sagt, ja, tu, bete mal für mich, oder ich habe ja diesen Gedanken, oder ich kämpfe mit diesen Gedanken, bitte bete mit mich, oder einfach, dass wir uns Zeit nehmen, füreinander zu beten. Auch nach dem Gottesdienst, wenn meine Predigt endlich mal zu Ende geht, ihr dürft nach vorne kommen und wir tun uns ein paar zusammen und wir beten füreinander. Das ist wichtig. Amen.